Was passiert nach dem Tod? Wenn das letzte Lebensmoment kommt, hat jede Kultur, jede Tradition und jede einzelne Person eine andere Vorstellung davon. Einige stellen sich vor, dass es zu einer spirituellen Ebene geht, wo bereits Verstorbene warten. Andere glauben an die Idee einer Wiedergeburt, an einen endlosen Kreislauf, in dem wir in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Lebensaufgaben neu geboren werden. Wieder andere sind überzeugt, dass nach dem letzten Herzschlag nichts bleibt, nur ewige Stille und das gänzliche Fehlen von Erfahrung. Diese Haltungen scheinen sehr verschieden zu sein, haben aber eine gemeinsame Wurzel: Unsicherheit. Jenseits religiöser oder philosophischer Anschauungen betrachtet die Wissenschaft den Tod in erster Linie als das Ende lebenswichtiger Körperfunktionen. Das Herz hört auf zu schlagen, Neuronen bekommen keinen Sauerstoff mehr und die Hirnaktivität erlischt. Dieser Ansatz beschreibt allerdings nur den physischen Aspekt des Todes, ohne endgültig zu klären, ob etwas über den Körper hinaus fortbesteht. Auch in der Neurowissenschaft, die die letzten elektrischen Entladungen im Gehirn untersucht, findet man keine Bestätigung, dass das Bewusstsein irgendwie weiterlebt oder sich völlig auflöst. Ein weiterer Diskussionspunkt sind Nahtoderfahrungen, Berichte von Menschen, die klinisch tot waren, oft für Sekunden oder Minuten, und von Lichttunneln, tiefem Frieden oder Begegnungen mit Verstorbenen erzählen. Aus medizinischer Sicht lassen sich diese Phänomene als Gehirnreaktionen auf extremen Stress oder den Einsatz bestimmter Medikamente und Sauerstoffmangel interpretieren. Andere deuten sie hingegen als Hinweise auf eine jenseitige Dimension oder Beleg dafür, dass das Bewusstsein den Körper kurzzeitig verlässt. Die Vielfalt religiöser Vorstellungen erschwert die Frage zusätzlich. Im Buddhismus etwa beginnt nach dem Tod ein Zwischenzustand, Bardo, der zur Wiedergeburt führt. In den abrahamitischen Religionen gibt es ein jüngstes Gericht und entweder Himmel oder Hölle. Andere Lehren sprechen von einem Verschmelzen mit einer universellen Essenz. Keine dieser Sichtweisen ist empirisch beweisbar, doch alle beeinflussen maßgeblich das menschliche Verhalten. Viele finden Trost in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, während jene, die an ein endgültiges Ende glauben, sich darin bestärkt fühlen, jeden Moment intensiver zu nutzen. Die westliche Philosophie von Platon bis in die Gegenwart fragte sich, ob es eine immaterielle Seele geben könne, die den körperlichen Zerfall überdauert. Heutzutage betonen materialistische Ansätze, dass der Geist nichts anderes sei als elektrochemische Hirnaktivität. Folglich würde das Bewusstsein enden, wenn diese Aktivität erlischt, ähnlich einer Flamme, die man ausbläst. Allerdings ist das Bewusstsein selbst schwer zu definieren und so bleibt offen, ob etwas davon möglicherweise doch weiter bestehen kann. Dass wir weder naturwissenschaftlich noch spirituell Klarheit über den Tod haben, verdeutlicht die Größe dieses Rätsels. Interessanterweise veranlasst genau diese Ungewissheit viele dazu, das Leben umso intensiver zu gestalten. Wer nicht weiß, was jenseits der Schwelle wartet, sucht womöglich nach einem tieferen Sinn, pflegt Kreativität, soziale Bindungen und persönliche Weiterentwicklung. Zugleich existieren futuristische Forschungsvorhaben wie Kryonik oder die Übertragung des Geistes auf digitale Medien, die versuchen, den Tod zu umgehen oder rückgängig zu machen, bisher alles noch sehr spekulativ. Erstaunlich ist, dass trotz medizinischer, biologischer und neurologischer Fortschritte der letzte Atemzug weitgehend unerforscht bleibt. Für manche ist diese Unwissenheit eine Einladung zur Demut, die uns daran erinnert, dass wir nicht alles wissen können. Vielleicht verleiht das Geheimnis des Todes unserem Dasein einen einzigartigen Stellenwert. Gerade weil das Leben endet, zählt jeder Tag und möglicherweise ist genau dies die wichtigste Botschaft. Ob es im Dunkel danach etwas gibt oder alles endgültig zu Ende ist, am Ende sitzen wir alle im selben Boot, vereint in unserer Unfähigkeit, eine abschließende Antwort zu geben. Warum existiert das Universum? Wenn wir den Nachthimmel betrachten, taucht eine der tiefgründigsten Fragen auf: Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Die moderne Wissenschaft erklärt, dass alles Sichtbare vor Milliarden von Jahren im sogenannten Urknall entstanden ist. Doch diese Erklärung beschreibt, wie es geschah, nicht aber warum. Sie verfolgt die Spuren von jener Singularität über Galaxien bis hin zu Planeten, klärt jedoch nicht die letztliche Ursache dafür, dass ein Kosmos statt reinen Nichts existiert. Eine oft diskutierte Theorie besagt, das Universum könnte aus Quantenfluktuationen entstanden sein. Auf fundamentaler Ebene wäre das Vakuum demnach kein echtes Nichts, sondern ein Zustand mit genügend Energie, in dem Teilchen und Antiteilchen spontan entstehen und vergehen. Eine minimale Störung könnte zu der anfänglichen Expansion geführt haben, die wir in der Hintergrundstrahlung erkennen. Aber auch diese Idee wirft sofort die Anschlussfrage auf, warum es denn überhaupt dieses Quantenvakuum gab und nicht pures Nichtsein. Philosophische und theologische Traditionen liefern hierzu verschiedene Antworten. Einige sehen einen Schöpfergott, der das Universum bewusst initiiert hat. Andere halten das Universum für ewig, eingebettet in endlose Zyklen von Ausdehnung und Zusammenziehung. Daneben existiert die Vorstellung, dass das Universum einfach ist, ohne tieferen Grund oder Sinn. Das sogenannte anthropische Prinzip bringt eine weitere Facette ein. Wir beobachten das Universum genau in dieser Form, weil es nur unter diesen Bedingungen leben und damit Beobachter geben kann. Gäbe es ein Universum, das nicht lebensfreundlich ist, wäre niemand da, um es zu hinterfragen. Kritiker weisen allerdings darauf hin, dass diese Feststellung nicht klärt, warum das Universum genau so ist. Sie besagt lediglich, dass ein lebensfeindliches Universum nie hinterfragt würde. Es gibt zudem die Spekulation über ein Multiversum. Unser Universum wäre nur eine von vielen Blasen in einer größeren kosmischen Weite, jeweils mit unterschiedlichen Naturgesetzen. Dann würde sich die Frage, warum etwas statt nichts existiert, in eine unendliche Vielfalt auflösen. Doch handfeste Belege für solche Paralleluniversen fehlen bislang. All diese Konzepte könnten unser Denkvermögen übersteigen. Philosophen weisen darauf hin, wie schwierig der Begriff Nichts ist. Kann nichts existieren, ohne dabei etwas zu sein? Die Sprache versagt oft bei Phänomenen, die weit jenseits unseres Alltags liegen. So bleibt, warum existiert das Universum deshalb? Eine Frage, die heute ebenso aktuell ist wie in der Antike. Die menschliche Neugier und die Sinnsuche sind uns angeboren. Zwar verfeinert die Wissenschaft unser Verständnis vom Ablauf und Aufbau des Kosmos, doch der tiefere Grund könnte ihr entgleiten. Vielleicht liegt er außerhalb des naturwissenschaftlichen Zugangs. Oder wir brauchen einen Theoriesprung, den wir uns noch nicht vorstellen können. Wie auch immer, die schiere Weite des Alls und unsere scheinbar unwahrscheinliche Existenz darin wecken ein Gefühl ehrfürchtiger Verwunderung, das uns antreibt, immer weiter zu fragen, zu forschen und zu lernen. Das schwere Problem des Bewusstseins. Täglich erleben wir einen Strom innerer Wahrnehmungen, Farben, Gerüche, Geschmack, Emotionen, Erinnerungen. Fast mühelos nehmen wir alles aus der Ich-Perspektive wahr. Doch die Erklärung, wie genau das Gehirn diese subjektive Erfahrung hervorbringt oder begleitet, ist das berühmte schwere Problem, das Wissenschaftler und Philosophen seit langem fasziniert. Die Neurowissenschaft identifiziert sogenannte neuronale Korrelate des Bewusstseins. Muster im Gehirn, die bestimmten Sinneseindrücken oder Gefühlen entsprechen. So lässt sich feststellen, welche Areale bei Gesichtserkennung oder Schmerz aufleuchten. Dennoch bleibt offen, wieso physische Prozesse zu Erlebnissen führen, warum aus elektrischen Signalen plötzlich ein Innenleben entsteht. Oft wird hier von einer Erklärungslücke gesprochen. Wir verstehen den objektiven, messbaren Teil, aber nicht den subjektiven, nicht von außen zugänglichen Teil. In der Philosophie des Geistes stehen sich meist zwei große Lager gegenüber. Materialisten behaupten, dass alles physische ist und das Bewusstsein zwangsläufig aus der Komplexität neuronaler Vorgänge erwächst. Theoretisch könnte auch eine sehr hochentwickelte künstliche Intelligenz bewusst werden, wenn die dafür nötige Komplexität erreicht ist. Dualisten hingegen glauben, dass sich das Bewusstsein nicht gänzlich auf Materie reduzieren lässt. Sie vermuten eine eigenständige Substanz oder Dimension, eine Seele oder einen Geist, die sich nicht ins physikalische Weltbild einfügt. Ein radikalerer Ansatz ist der Panpsychismus, wonach Bewusstsein eine Grundeigenschaft der Wirklichkeit ist, die schon in Elementarteilchen keimhaft vorhanden ist. Demnach entsteht Bewusstsein nicht aus dem Nichts, sondern ist immer vorhanden, nur in höheren Lebewesen ungleich komplexer ausgeprägt. Das klingt abwegig, soll aber erklären, wie sich das Nichtsbewusste ins Bewusste wandelt, indem es eben nie vollständig abwesend war. Und traditionell haben auch Religionen das Bewusstsein als göttlichen Funken oder nicht-materielle Seele interpretiert. Ein Konsens liegt in weiter Ferne. Das schwere Problem umfasst mehr als Anatomie oder Hirnphysiologie. Es berührt das eigentliche Wesen des Ich. In diesem Zusammenhang diskutiert man auch Qualia, also die subjektiven Qualitäten einer Erfahrung. Was, wenn mein Rot anders ist als dein Rot, obwohl wir das gleiche Wort benutzen? Wir haben keine Möglichkeit, das voneinander zu überprüfen. Diese Unmöglichkeit der Kommunikation über rein subjektive Empfindungen macht das Bewusstsein zu einer zutiefst privaten Angelegenheit. Zukünftige Forschung könnte technische Methoden erfinden, mit denen man Bewusstsein neu stimuliert oder aufzeichnet, vielleicht sogar digitale Kopien innerer Erlebnisse. Jede Entdeckung in diesem Bereich beleuchtet ein Detail, doch die Kernfrage, warum es ein Ich gibt, bleibt bis heute unbeantwortet. Möglicherweise stoßen wir hier an eine natürliche Grenze unseres Verstehens. Oder es wartet ein noch ungedachter Durchbruch, der unser Bild vom Bewusstsein grundlegend neu ordnet. Die Illusion des freien Willens. Wir sind oft überzeugt, frei zu entscheiden, was wir anziehen, welchen Weg wir nehmen, wann wir handeln. All das fühlt sich an, als läge es in unserer Hand. Doch manche Forschungsergebnisse stellen die tatsächliche Freiheit dieser Entscheidungen in Frage. In Experimenten bemerkte man, dass sich ein charakteristisches Muster im Gehirn Sekundenbruchteile vor dem bewussten Wunsch zeigt, einen Knopf zu drücken. Manche deuten das so, dass das Gehirn bereits entscheidet, bevor wir uns dieser Entscheidung gewahr werden. Hieraus entsteht die Idee, dass der freie Wille vielleicht nur ein komplexes Konstrukt unseres Verstandes ist, der uns die Illusion vermittelt, wir könnten völlig spontan wählen. Ein strenger Determinismus ginge noch weiter und würde behaupten, dass jede Handlung und jeder Gedanke Ergebnis einer langen Kausalkette ist, die bis zum Urknall zurückreicht. Dann gäbe es wirklich keine Freiheit, nur Kausalität. Die moderne Physik zeigt allerdings auch Quantenunschärfen, wo Ereignisse scheinbar probabilistisch sind. Einige sagen, das lasse Raum für den freien Willen. Doch Zufall, Unschärfe, ist nicht identisch mit bewusster Entscheidung. Andere denken daher an ausgefeiltere Erklärungen, in denen das Bewusstsein auf Quantenebene eingreift, allerdings ohne feste empirische Basis. In der Philosophie hat das alles Folgen für die Frage nach moralischer Verantwortung. Ist alles vorbestimmt, ergibt der Begriff Verantwortung dann noch Sinn? Viele Denker, sogenannte Kompatibilisten, meinen, man könne beides miteinander vereinen, freien Willen und Determinismus, sofern man freien Willen als Fähigkeit versteht, nach eigenen Zielen und Werten zu handeln, selbst wenn diese ihrerseits kausal bedingt sind. Entscheidend ist demnach die Selbstbestimmung, nicht eine Loslösung von jedem Kausalzusammenhang. Der Diskurs betrifft auch Recht und Alltagsleben. Unser Justizsystem geht davon aus, dass Menschen sich zwischen richtig und falsch entscheiden können. Würden wir den freien Willen als Illusion entlarven, müssten wir unser Strafen- und Belohnungssystem völlig überdenken. Einige argumentieren, dass selbst wenn der freie Wille nur eine nützliche Illusion ist, sie wichtig bleibt, um Verhaltensnormen durchzusetzen und das gesellschaftliche Miteinander zu organisieren. Aus Sicht der Selbstwahrnehmung fühlt sich unsere Entscheidungsfähigkeit unverfälscht und real an. Doch könnte das auch eine nachträgliche Erzählung sein, die das Gehirn liefert, nachdem es längst reagiert hat? Diese Frage verdeutlicht die Komplexität unseres Geistes und legt nahe, dass die Grenze zwischen realer Handlungsfreiheit und erlebter Freiheit unscharf sein könnte. Letztlich liegt der Wert des Rätsels vielleicht darin, dass wir unser Menschsein und die Grundlagen des Zusammenlebens hinterfragen. Ob es den freien Willen wirklich gibt oder nicht, wir handeln in der Regel so, als gäbe es ihn und finden darin Kreativität, Hoffnung und moralische Verantwortung. Für viele mag diese Praxis genügen, Illusion hin oder her. Vor dem Urknall. Das Urknallmodell beschreibt ein Universum, das extrem heiß und dicht begann und sich Milliarden Jahre ausdehnt, bis es seine heutige Form erreichte. Doch bei der Rückwärtsbetrachtung tauchen zwei drängende Fragen auf. Gab es etwas vorher und was bedeutete Raum ohne Raum und Zeit ohne Zeit? Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist die Zeit ein Teil des Gefüges namens Raumzeit. Nähert man sich jenem Punkt, aus dem alles entstanden sein soll, so legen die Gleichungen nahe, dass die Zeit extrem verdichtet war. Manche Kosmologen behaupten daher, es sei sinnlos, vom davor zu reden, wenn Zeit und Raum erst mit dem Urknall ihren Anfang nahmen, so als würde man nach einem Ort nördlich des Nordpols suchen. Allerdings teilen längst nicht alle diese Auffassung. Es gibt alternative Szenarien wie das zyklische Universum oder den Big Bounce, wonach unser Kosmos eine Expansionsphase nach einem vorherigen Kollaps erlebt. Dann wäre der Urknall kein absoluter Beginn, sondern ein Abprall von einem anderen Zustand. Andere Hypothesen sprechen von Quantengravitation, in der Raum und Zeit ganz anders funktionieren. Handfeste Daten fehlen, aber zumindest zeigen sie, dass die Frage nach dem Davor nicht komplett unsinnig ist. Ein weiterer Ansatz ist der des Multiversums. Unser Urknall wäre eine von unzähligen kosmischen Blasen in einem höheren, weitaus größeren Rahmen. Davor würde dann in dieser Metarealität liegen, die nicht mit unserem bekannten Raumzeitgefüge identisch ist. Doch auch hier bleibt der empirische Nachweis aus. Philosophisch berührt das Thema den Urgrund allen Seins. Wenn Raum und Zeit wirklich erst beim Urknall entstanden, hat sich das Universum dann selbst erschaffen? Religiöse Positionen beziehen sich häufig auf eine übergeordnete Macht jenseits von Raum und Zeit. Auch diese Position ist nicht beweis- oder widerlegbar. Darüber hinaus gibt es eine Beobachtungsgrenze. Wir können nicht hinter den Schleier der Hintergrundstrahlung blicken, da das frühe Universum so dicht war, dass Photonen nicht ungehindert reisen konnten. Jegliche Theorie über das Davor bleibt somit teils spekulativ. Letztendlich führt uns die Frage nach dem Vor dem Urknall an die Grenzbereiche heutiger Physik und vielleicht unseres Denkens. Wir kombinieren Gleichungen auf höchstem Niveau mit metaphysischen Überlegungen und behalten doch Unsicherheit. Zukünftige Erkenntnisse, vielleicht durch eine erfolgreiche Quantengravitationstheorie, könnten Licht ins Dunkel bringen oder aufzeigen, dass dieses Thema immer ein Stück weit jenseits unserer Reichweite bleibt. So oder so zeigt es eindrucksvoll, wie sehr der Kosmos seine ältesten Geheimnisse bewahrt. Die Simulationstheorie. Seit Jahrhunderten wird hinterfragt, ob die Welt, die wir sehen, wirklich echt ist oder nur Schein. Platons Höhlengleichnis oder Descartes, ich denke, also bin ich, spiegeln Zweifel an unseren Sinnen. Mit der Digitalisierung kam die Idee auf, dass wir vielleicht in einer gewaltigen Computersimulation leben, programmiert von einer hochentwickelten Zivilisation, ohne zu wissen, dass wir bloß simulierte Wesen sind. Das moderne Argument dafür stützt sich auf die Annahme, dass eine weit fortgeschrittene Gesellschaft genügend Rechenleistung hätte, um ganze Universen bis ins Detail zu simulieren. Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts könnten solche kompletten Simulationen eines Tages sogar realisierbar sein. Hätte man erst genug Kapazität, würde man vermutlich nicht nur eine, sondern viele solcher Welten erschaffen. Statistisch wäre es dann wesentlich unwahrscheinlicher, dass wir im Originaluniversum leben, statt in einer dieser vielen Simulationen. Anfangs klingt das wie Science Fiction. Dennoch erhält die Idee Gewicht, wenn man an unsere eigenen Fortschritte in künstlicher Intelligenz und Virtual Reality denkt. Zwar sind wir noch weit entfernt davon, den ganzen Kosmos zu simulieren, doch die exponentielle Entwicklung macht es denkbar, dass sich in ferner Zukunft eine bisher unvorstellbare Leistung erreichen lässt. Ein Kernproblem ist, wie man eine Simulation überhaupt erkennen könnte. Wenn die Programmierer ausreichend geschickt sind, gäbe es wohl keine offensichtlichen Fehler. Einzelne Theoretiker vermuten, manche Eigenheiten der Quantenphysik wie Welle-Teilchen-Dualismus oder Verschränkung könnten Indizien für einen zugrunde liegenden Virtual Code sein. Bislang entdeckte allerdings niemand zweifelsfrei einen Glitch in der Matrix. Falls wir tatsächlich simuliert wären, bleibt unklar, welches Ziel die Schöpfer verfolgten. Ein wissenschaftliches Experiment, ein gigantisches Unterhaltungsprogramm oder eine Zeitreisesimulation von uns selbst in der Zukunft? Solche Überlegungen erinnern an religiöse Debatten über einen oder mehrere Götter, nur in digitaler Form. Trotz ihrer Popularität ist die Simulationstheorie spekulativ. Ihre Befürworter sagen, sie lasse sich nicht leicht widerlegen, die Kritiker kontern, sie liefere keine überprüfbaren Prognosen und verfüge über kein klares Testverfahren. Außerdem eröffnet sich das Problem unendlicher Verschachtelungen. Ist unsere Welt simuliert, könnten wir wiederum eine Simulation erzeugen und so fort. Für unser Alltagsleben ändert sich dadurch wenig. Wir müssen weiter essen, soziale Kontakte pflegen und Sinn im Leben suchen. Eine perfekt programmierte Simulation wäre wohl gegen innere Störungen immun. Wir könnten kaum ausbrechen. Manche halten sie daher für ein reizvolles, philosophisches Gedankenspiel ohne praktischen Einfluss. Bislang gibt es keine stichhaltigen Beweise, dass wir in einem kosmischen Computerprogramm stecken. Dennoch zeigt die bloße Möglichkeit, wie zerbrechlich unser Realitätssinn sein könnte. Wir vertrauen auf unsere Sinne und unseren Verstand, um das Leben zu meistern. Die Simulationstheorie belegt, dass menschliche Neugier uns bis an die Fundamente unserer Existenz führen kann, auch wenn wir dabei gelegentlich die wildesten Szenarien in Betracht ziehen. Das Schicksal des Universums. An einem klaren Nachthimmel wirkt der Sternenhimmel friedlich und unverändert. Die Astronomie zeigt jedoch, dass das Universum sich ausdehnt, und zwar beschleunigt, durch die sogenannte dunkle Energie. Mit dieser kosmischen Expansion taucht die Frage auf, wie alles enden könnte. Ein viel diskutiertes Szenario ist der Big Freeze oder Wärmetod. Dabei weitet sich das All ewig aus, die Materie wird immer weiter verdünnt, die Sterne erlöschen und schließlich bleibt nur eine kalte, dunkle Weite zurück, in der nichts mehr geschieht. Eine Art stilles Ende, in dem die Entropie ihr Maximum erreicht. Eine andere Möglichkeit ist der Big Crunch. Dabei könnte die gesamte Masse-Energie-Bilanz des Universums stark genug sein, die Expansion zu bremsen und umzukehren, bis alles wieder in einem ultradichten Punkt zusammenfällt, vergleichbar mit dem Anfang. Theoretisch ließe sich dieser Zyklus beliebig wiederholen. Allerdings sprechen aktuelle Messungen, die eine beschleunigte Expansion belegen, gegen diese Variante. Noch dramatischer wäre ein Big Rip, bei dem die dunkle Energie so übermächtig wird, dass sie nicht nur die Galaxien trennt, sondern auch Sterne, Planeten und schließlich die Strukturen der Raumzeit selbst zerreißt. Im extremsten Fall könnte buchstäblich alles auseinandergerissen werden. Welches Ende eintritt, hängt von Faktoren ab wie dem Verhalten der dunklen Energie, der Gesamtdichte an Materie und weiteren kosmischen Parametern. Beobachtungen entfernter Supernovae und der kosmischen Hintergrundstrahlung liefern immer präzisere Daten. Dennoch ist keine Variante restlos gesichert. Philosophisch wirft das kosmische Ende existenzielle Fragen auf. Hat das Leben Sinn, wenn alles irgendwann in Finsternis oder Zerstörung endet? Könnte sich neues Leben zu einem sehr späten Zeitpunkt formieren? Oder liegt unsere Ära einzigartig günstig? Manche Modelle eines zyklischen Universums deuten auf ewige Wiederholungen hin, andere auf ein dauerhaftes Finale, das alle Dinge endgültig beendet. Auch religiöse Lehren beschäftigen sich seit langem mit Weltuntergangsszenarien, meist eher symbolisch als wissenschaftlich. Für den praktischen Alltag der Menschheit ist das Universum noch lange bewohnbar, zumindest in astronomischen Maßstäben gemessen. Doch das Nachdenken über sein Schicksal kann Demut wecken. Selbst das anscheinend Ewige hat einen Ablauf und wir leben bloß in einem kurzen Kapitel davon. Beeindruckend ist, sich vorzustellen, wie etwas so riesig und alt einen klaren Verlauf nimmt, der womöglich in einen stillen Tod oder ein gewaltsames Zerreißen mündet. Auch wenn wir es wohl nie direkt miterleben, zeigt uns diese Perspektive die Vergänglichkeit alles Bestehenden. Insofern regt das Schicksal des Universums an, die Gegenwart umso mehr zu schätzen, eine lebendige Phase in einem möglicherweise vergänglichen kosmischen Drama. Das Rätsel der Schwerkraft. Täglich begegnet uns die Schwerkraft. Sie hält uns am Boden, lässt Gegenstände fallen und bindet den Mond an die Erde. Schon früh lernen wir sie kennen, ohne wirklich zu begreifen, wie rätselhaft sie ist. Isaac Newton definierte sie als unsichtbare Anziehungskraft, die über Distanz wirkt, konnte aber nicht erklären, was sie überträgt. Albert Einstein revolutionierte dieses Bild, indem er die Gravitation als Krümmung der Raumzeit deutete. Gemäß seiner allgemeinen Relativitätstheorie verformen Masse und Energie das Gefüge um sich herum und diese Krümmung bestimmt, wie Objekte sich bewegen, etwa die Erde, die der Sonnenkrümmung folgt. Dieses Modell erklärt Phänomene wie die Ablenkung von Sternenlicht oder die besondere Bahn des Planeten Merkur äußerst präzise. Doch die moderne Physik wird auch von der Quantenmechanik bestimmt, die den mikroskopisch kleinen Bereich beherrscht. Atome, Teilchen, Verschränkungen. Während die Relativität große Massen und riesige Entfernungen beschreibt, funktioniert die Quantenphysik bei winzigen Distanzen brillant. Versucht man beide in Extremsituationen, etwa im Inneren schwarzer Löcher oder beim Urknall, zu vereinen, ergeben sich Widersprüche. Seit Jahrzehnten fahnden Forscher nach einer Theorie der Quantengravitation. Erfolglose Versuche zeigen, dass Gravitation sich nicht so leicht in den Rahmen anderer fundamentaler Kräfte einfügen lässt. Man spekuliert über ein hypothetisches Teilchen namens Graviton, analog zum Photon, das die elektromagnetische Wechselwirkung vermittelt. Doch bisher wurde so ein Graviton nicht nachgewiesen. Andere Ansätze sind etwa die Stringtheorie oder die Schleifenquantengravitation, in denen Raumzeit aus winzigen diskreten Strukturen bestehen könnte. Dennoch fehlen experimentelle Beweise und so bleibt die Suche offen. Zugleich ist die Schwerkraft zentral für die Architektur des Kosmos. Sie formt Galaxien, Sterne und Planeten, spielt eine Rolle bei dunkler Materie, unsichtbarer Masse und dunkler Energie, beschleunigende Ausdehnung. Letztlich entscheidet sie sogar mit über das Schicksal des Alls. Manche vermuten, wir müssten entweder die Relativitätstheorie oder die Quantentheorie oder beide grundlegend überarbeiten, um sie zu vereinheitlichen. Andere glauben, wenn wir erst das Zusammenspiel von Gravitation und Quanten verstehen, öffnen sich Türen zu Erkenntnissen über schwarze Löcher, den Urknall oder bislang undenkbare Phänomene. Dass etwas so Alltägliches wie die Schwerkraft ein so großes Rätsel bleibt, unterstreicht unser begrenztes Wissen. Jeder Schritt, jeder Sprung, jedes fallende Objekt ist Ausdruck einer fundamentalen Kraft, die wir in ihren tiefsten Geheimnissen kaum greifen können. Doch gerade diese unvollständige Einsicht beflügelt den Forschergeist. Wir leben mitten im Zentrum eines Mysteriums, das wir tagtäglich erfahren und doch nur ansatzweise begreifen. Dunkle Materie. Bei der Untersuchung galaktischer Bewegungen bemerkte die Astrophysikerin Vera Rubin, dass Sterne in den äußeren Bereichen von Galaxien viel schneller kreisen, als es die sichtbare Masse erlauben würde. Nach klassischer Mechanik müssten sie hinausgeschleudert werden. Da das nicht geschieht, muss eine zusätzliche unsichtbare Masse, dunkle Materie, für eine stärkere Gravitation sorgen. Die Größenordnung ist verblüffend. Etwa 85% der gesamten Materie im Universum könnte dunkel sein, während die normale baryonische Materie, Planeten, Sterne, Gas, nur einen kleinen Anteil ausmacht. Wie kann ein solch gewaltiger Materieanteil praktisch unsichtbar bleiben? Forschende weltweit suchen seit langem nach ihr, in unterirdischen Detektoren, in Teilchenbeschleunigern oder durch astronomische Beobachtungen. Bisher jedoch blieb der direkte Nachweis aus. Zu den gängigen Erklärungen zählen WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, die nur schwach mit normaler Materie wechselwirken. Andere setzen auf Axionen, hypothetische Teilchen zur Lösung von Problemen in der Quantenchromodynamik. Wieder andere modifizieren das Gravitationsgesetz, Mond, und meinen, dass wir unsere Theorien bei großen Entfernungen anpassen müssen. Allerdings sind diese Alternativmodelle weniger etabliert. Zudem ist dunkle Materie offenbar entscheidend für die Entwicklung des Kosmos. Kurz nach dem Urknall half sie, Materie zu sammeln und Strukturen wie Galaxien entstehen zu lassen. Ohne diese unsichtbare Leimschicht wäre das Universum heute anders strukturiert. Darüber hinaus zeigt die Gravitationslinsenwirkung, dass Licht ferner Objekte stärker gekrümmt wird, als die sichtbare Materie erklärt. Auch die Verteilung in der kosmischen Hintergrundstrahlung weist auf dunkle Materie hin. Obwohl wir immer leistungsfähigere Detektoren haben, fehlt uns der endgültige Beleg für diese mysteriöse Substanz. Ein einziger, eindeutiger Fund könnte die Physik revolutionieren und unser Verständnis der Teilchenwelt erheblich erweitern. So wie damals Relativität und Quantenphysik ein neues Weltbild ermöglichten, könnte die Aufklärung der dunklen Materie Türen zu ganz neuen Bereichen öffnen. Manche spekulieren, unser Verständnis von Materie und Energie sei schlicht noch zu begrenzt. Immerhin gab es bereits grundlegende Paradigmenwechsel. Eine erneute Wende könnte uns offenbaren, dass dunkle Materie Eigenschaften hat, die wir uns kaum ausmalen können. Bis dahin bleibt jede Galaxie ein stummer Zeuge für diese unsichtbare Präsenz. Der Großteil dessen, was wir Universum nennen, ist unsichtbar und nur durch gravitative Indizien bemerkbar. Das zeigt deutlich, wie sehr wir unsere Erkenntnis noch erweitern müssen und dass im Kosmos viel mehr Rätsel verborgen sind, als man anfangs glaubt. Dunkle Energie. Als man herausfand, dass es sich das Universum ausdehnt, ging man lange davon aus, die Gravitation werde diese Expansion irgendwann verlangsamen. In den späten 1990er Jahren jedoch enthüllte die Beobachtung entfernter Supernovae das Gegenteil. Das All dehnt sich beschleunigt aus. Für diese treibende Kraft prägte man den Begriff dunkle Energie, um damit das Unbekannte zu benennen. Nach aktuellen Schätzungen stecken rund 68% der Gesamtenergiedichte des Universums in dieser dunklen Energie, mehr als in dunkler Materie, rund 27%, und normaler Materie, etwa 5%. Anders formuliert ist der Großteil des Universums etwas, das wir nicht sehen können, das aber maßgeblich bestimmt, wie es sich in Zukunft entwickelt. Einstein hatte bereits eine kosmologische Konstante in seine Feldgleichungen eingeführt, um ein statisches Universum zu erklären. Nachdem jedoch die Expansion entdeckt worden war, hielt er das für seinen größten Irrtum. Heute nimmt man jedoch an, dass diese Konstante, eine Art Vakuumenergie, genau das sein könnte, was wir dunkle Energie nennen, eine Eigenschaft des Raumes, die wie negativer Druck wirkt und den Kosmos auseinanderdrückt. Andere Forscher sprechen stattdessen von Quintessenz, einem dynamischen Feld, das sich mit Raum und Zeit verändert. Sollte das stimmen, hinge das Schicksal des Universums davon ab, wie sich dieses Feld entwickelt. Bislang ist jedoch nicht bewiesen, dass ein solches Feld existiert. Jedenfalls prägt die dunkle Energie alle kosmologischen Standardmodelle. Sie erklärt, warum sich ferne Galaxien schneller von uns entfernen, als wir es sonst erwarten würden. Sie hinterlässt auch Spuren in der Hintergrundstrahlung und bei der Anordnung ferner Galaxien. Dennoch bleibt sie weitgehend theoretisch und viele Forscher glauben, ihre Entdeckung könnte eine Revolution ähnlich der Quanten- oder Relativitätstheorie auslösen. Große Rätsel birgt etwa das Problem der kosmologischen Konstante. Quantentheoretische Berechnungen des Vakuums liefern Werte, die um viele Größenordnungen über dem liegen, was wir kosmologisch beobachten. Diese Diskrepanz ist einer der wesentlichen Stolpersteine der modernen Physik. Faszinierend ist, dass die dunkle Energie damit gewissermaßen über die Zukunft des Universums entscheidet. Bleibt sie konstant, geht es endlos auseinander mit allmählichem Abkühlen. Nimmt sie drastisch zu, könnte ein Big Rip folgen. So oder so zeigt sich ein dynamischer Kosmos anstelle eines statischen. Ähnlich wie bei der dunklen Materie offenbart die dunkle Energie große Lücken in unserem Verständnis. Wir begreifen, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt jener Kräfte kennen, die den Kosmos gestalten. Jeder neue Messwert, jede genauere Beobachtung könnte uns weiterhelfen, doch momentan bleibt die Essenz dieser kosmischen Beschleunigung im Dunkeln. Das Wesen des Bewusstseins. Was ist Bewusstsein, geht über das reine, schwere Problem, seine Entstehung, hinaus und befasst sich damit, ob Bewusstsein nur biologisch ist oder auch in anderen Formen existieren könnte. Viele vertreten den Standpunkt, dass Bewusstsein hänge an Gehirnvorgängen. Ohne funktionsfähiges Gehirn keine Wahrnehmung, kein Gedächtnis, kein Gefühl. Andere hingegen, darunter spirituelle Traditionen, behaupten, Bewusstsein sei unteilbar und könne nicht bloß auf Chemie reduziert werden. Im Kern geht es um die Natur des Bewusstseins. Ist es ein emergentes Produkt stark vernetzter Materie oder eine fundamentale Größe des Universums, wie der Panpsychismus andeutet? Hierbei könnte jede Materie, sei sie auch noch so einfach, einen minimalen Bewusstseinsanteil besitzen. Und das Bewusstsein in Lebewesen wäre nur eine hochkomplexe Ausprägung dessen. So befremdlich das klingt, soll es das Rätsel lösen, wie aus unbelebtem Bewusstsein entsteht, indem es eben nie gänzlich unbelebt war. Ein anderer Ansatz besagt, Bewusstsein sei womöglich nur eine Illusion. Das, was wir als bewussten Geist wahrnehmen, könnte eine nachträgliche Interpretation unbewusster Prozesse sein. Doch gleichzeitig kann keiner von uns abstreiten, dass wir selbst ein fühlendes Etwas sind. Dieser Widerspruch zwischen äußerer und innerer Perspektive bringt den Kern des Problems zum Vorschein. Ob es nicht biologische Systeme geben kann, die Bewusstsein entwickeln, wirft weitere Fragen auf. Könnte eine ausreichend komplexe KI ein Ich-Bewusstsein erlangen? Das ist ungeklärt und hängt daran, wie sich echte Bewusstheit von reiner Informationsverarbeitung unterscheidet. Die Schwierigkeit steigt, wenn wir Bewusstsein definieren wollen, ohne in Zirkelschlüsse zu geraten. Wir sprechen von subjektiver Erfahrung, doch um sie objektiv zu prüfen, braucht es wiederum Bewusstsein. Auch veränderte Bewusstseinszustände in Träumen, Meditation oder durch psychedelische Substanzen offenbaren, wie verschieden und wandelbar Empfindungen sein können. Manche spirituellen Ansichten deuten diese Zustände als Einblicke in andere Daseinsebenen. Für Neurowissenschaftler sind sie primär Ausdruck der Flexibilität des Gehirns. Darüber hinaus entstehen ethische Fragen. Wenn Bewusstsein auf unterschiedlichen Stufen oder in diversen Substraten auftreten kann, sollte man dann Tiere oder künftige KI-Systeme anders betrachten? Könnte gar das Universum als Ganzes eine Art Bewusstsein haben? Holistische Modelle sprechen vom Kosmos als sich selbst erfassendem System. Am Ende führt die Beschäftigung mit dem Wesen des Bewusstseins zu einem Nachdenken über unser Selbst- und Weltverständnis. Falls alles Materie ist und Bewusstsein daraus hervorgeht, dann sind wir ein verblüffender Nebeneffekt der kosmischen Evolution. Ist Bewusstsein jedoch eine eigenständige Substanz, fehlen uns womöglich entscheidende Puzzleteile. Der Diskurs spannt sich von Wissenschaft über Philosophie bis zur Spiritualität. Der Fortschritt ist zwar real, doch das Rätsel selbst bleibt. Vielleicht auch, weil sich das Bewusstsein bei dem Versuch, sich selbst zu ergründen, in Grenzen stößt. Wir sind Beobachter und Beobachtetes in einem, ein selbstreferenzieller Kreis, der unsere Erkenntnisfähigkeit auf den Prüfstand stellt. Quantenphysik versus Relativität. Zwei Säulen tragen die moderne Physik, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Jede hat ihre Gültigkeit in ihrem Bereich eindrucksvoll bewiesen. Relativität erklärt Schwerkraft und Raumzeit, beschreibt Sterne, Galaxien und schwarze Löcher. Die Quantenmechanik erfasst Atome, Teilchen und Phänomene wie Überlagerungen und Verschränkungen. Das Problem entsteht dort, wo beide Theorien zugleich greifen müssten, etwa in extrem dichten Regionen wie dem Inneren schwarzer Löcher oder dem Augenblick des Urknalls. Wir bräuchten die Relativität zur Beschreibung starker Gravitation, gleichzeitig aber die Quantenregeln auf kleinster Skala. Wendet man beide an, treten mathematische Unstimmigkeiten, Unendlichkeiten darin auf, die man nicht einfach wegkürzen kann. Seit Jahrzehnten wird versucht, diese Theorien zu einer Weltformel zu vereinen. So erhofft man sich von der Stringtheorie, in der alle Teilchen als winzige, schwingende Saiten in höherdimensionalen Räumen existieren, eine Einbindung der Gravitation. Andere setzen auf die Schleifenquantengravitation, wo Raumzeit aus diskreten Schleifen besteht. Doch keine Theorie hat sich experimentell durchgesetzt. Alles bleibt vorerst theoretisch. Warum ist das so schwer? Ein Grund ist, dass Relativität deterministisch und kontinuierlich von Raumzeitgeometrie spricht, während die Quantenphysik auf Wahrscheinlichkeiten und diskreten Größen beruht. Kräfte wie Elektromagnetismus lassen sich renormieren, um Unendlichkeiten zu beseitigen, doch die Gravitation hat sich als hartnäckig erwiesen. Ein weiterer Konflikt betrifft die Information. In der Quantenmechanik wird sie prinzipiell nie zerstört. In der Relativität scheint sie in schwarzen Löchern verloren zu gehen. Diese Informationsparadoxie ist ein Dauerthema in der Forschung. Viele glauben, erst Messungen in extremen Bereichen, beispielsweise quantisierte Gravitationswellen oder Hawking'sche Teilchenstrahlung aus schwarzen Löchern, könnten Klarheit schaffen. Ein technologischer Durchbruch oder ein unerwarteter Effekt könnte den Ausschlag für eine Theorie geben. So aber stehen wir vor der Tatsache, dass unsere besten Modelle noch unvollständig sind. Beide beschreiben brillant unterschiedliche Facetten der Wirklichkeit, aber im Überschneidungsbereich stoßen sie zusammen. Eine Versöhnung könnte uns eine Theorie von allem bringen und eine Revolution, die der von Einstein oder Heisenberg im 20. Jahrhundert vergleichbar ist oder sie gar übertrifft. Die Wirklichkeit der Zeit. Zeit erscheint uns selbstverständlich. Wir zählen Stunden, Tage, Jahre und schaffen damit Struktur im Alltag. Doch Physik und Philosophie haben dieses intuitive Bild auf den Kopf gestellt. Einsteins Relativität zeigt, dass die Zeit nicht absolut ist, sondern sich je nach Geschwindigkeit und Gravitation dehnt oder staucht. Ein Astronaut, der sehr schnell fliegt, könnte nach 5 Jahren zurückkehren, während auf der Erde 10 Jahre vergangen sind. Manche Theoretiker favorisieren außerdem das Blockuniversum. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen alle in einer vierdimensionalen Blockstruktur vor und unsere Wahrnehmung des Jetzt ist nur der Schnitt, den unser Bewusstsein durch diesen Block macht. Somit wäre der Fluss der Zeit eine Illusion unseres Geistes. Die Zukunft existiert also bereits, wir haben sie nur noch nicht erlebt. Dazu kommen Quanteneffekte. Experimente legen nahe, dass in gewissen Szenarien die Abfolge von Ereignissen nicht eindeutig feststeht, sondern vom Beobachter abhängt. Damit wird klar, dass Zeit sich nicht als unabhängiger Hintergrund anbietet, sondern relativ zum Bezugssystem variieren kann. Abseits der Physik nimmt jeder Mensch die Zeit subjektiv unterschiedlich wahr. Sie scheint zu schleichen, wenn uns langweilig ist, und zu rasen, wenn wir beschäftigt oder fasziniert sind. Eine Erklärung dafür ist, dass der Mensch neue Erlebnisse intensiver speichert und Zeit dadurch langsamer wahrnimmt, während Routinejahre nur wenige neue Erinnerungen hervorbringen und dadurch schnell vergehen. Philosophisch kommt die Frage auf, ob Zeit ein echtes Phänomen ist oder eine Projektion unseres Verstandes. Immanuel Kant sah Raum und Zeit als Anschauungsformen unseres Geistes, nicht notwendigerweise als reale Eigenschaften an sich. Andere beharren, dass Zeit objektiv existiert und sich unabhängig von unserem Erleben entfaltet. Die Auswirkungen berühren unter anderem den freien Willen. Wenn die Zukunft schon in einem Block existiert, ist unsere Wahlfreiheit dann nur Schein? Und wenn die Vergangenheit im Block ebenfalls gespeichert bleibt, geht nichts je wirklich verloren? Solche Überlegungen überschreiten schnell die Grenzen unseres Alltagsdenkens. Wir leben dennoch mit Uhren und Kalendern, planen und berechnen, als wäre Zeit ein kontinuierliches Gut. Dass sie relativ, womöglich sogar illusorisch ist, kann unser Bewusstsein zwar verändern, doch der praktische Alltag bleibt der gleiche. Trotzdem zeigt diese Erkenntnis die tiefe Rätselhaftigkeit der Wirklichkeit. Selbst eine scheinbar eindeutige Größe wie die Zeit könnte sich als bloßes Konstrukt erweisen, das weit mehr von Beobachtern und Kontexten abhängt, als wir ahnen. Mehrfache Bewusstseine. Meist nehmen wir uns als ein einziges kontinuierliches Bewusstsein wahr, eine innere Stimme, die alles kommentiert. Doch es gibt neurologische Hinweise darauf, dass das Gehirn mehrere Module oder Agenten parallel betreibt. Ein bekanntes Beispiel sind Split-Brain-Patienten. Wird der Balken, Corpus callosum, zwischen den beiden Gehirnhälften durchtrennt, scheint jede Hemisphäre eigene Absichten oder Wahrnehmungen zu haben, manchmal sogar widersprüchlich. Diese Phänomene legen nahe, dass unser erlebtes Ich das Zusammenspiel verschiedener Teilprozesse ist, die zumeist zusammenarbeiten. Der Neuropsychologe Michael Gazzaniga sprach von einem A-Interpreter, der im Gehirn alle Signale zusammenführt und daraus eine gemeinsame Geschichte webt. Doch womöglich ist diese Kohärenz nur Oberfläche, hinter der verschiedene Bewusstseinsanteile aktiv sind. Ein extremes Beispiel finden wir beim dissoziativen Identitätsstörungsbild, früher multiple Persönlichkeiten genannt. Betroffene berichten, in ihnen koexistierten verschiedene Identitäten mit jeweils eigenen Erinnerungen und Verhaltensweisen. Zwar ist dieses Krankheitsbild kontrovers und vielschichtig, zeigt aber, dass das Bewusstsein sich in einzelne Zentren aufspalten kann. In der Psychologie existiert außerdem das Konzept eines modularen Geistes. Hiernach ist das Hirn in spezialisierte Bereiche für Sprache, Sehen, Sozialverhalten und so weiter unterteilt. Normalerweise arbeiten diese Module vernetzt und ergeben ein einheitliches Bewusstsein. Bei Störungen oder atypischen Zuständen könnten sie sich verselbstständigen, wodurch multiple Ströme bewussten Erlebens sichtbar würden. Oft zeigt sich das in unserem Alltag nur als innerer Konflikt. Ein Teil von mir will dies, ein anderer das, ohne dass wir es als mehrere X deuten. Philosophisch wirft das Fragen nach Identität auf. Wenn das Gehirn sich in viele Bewusstseinszentren aufspalten kann, was bedeutet das für die Idee einer unteilbaren Seele? Auch aus moralischer Sicht kann es interessant sein, zu fragen, welche Stimme am Ende verantwortlich ist. Auch in der KI-Forschung wird vorgeschlagen, intelligente Systeme nach dem Vorbild eines zusammengesetzten Gehirns zu entwerfen, sodass verschiedene Module eigenständig arbeiten und sich dann vereinen. Könnte eine solch modulare KI mehrere Persönlichkeiten entwickeln oder gelingt ihr am Ende ebenso eine einzige, harmonische Ich-Perspektive? Schlussendlich stellt sich uns die Erkenntnis, dass Bewusstsein kein starres Monolith ist, sondern wahrscheinlich ein Geflecht von Prozessen. Normalerweise verschmilzt dieses Geflecht so perfekt, dass wir an ein einziges Ich glauben. Doch in Ausnahmefällen, Störungen oder Experimenten zeigt sich, dass die Einheit zerbrechlicher oder komplexer ist, als uns bewusst ist. So bekommen wir eine neue, faszinierende Einsicht in das menschliche Selbst. Vielleicht sind wir mehrstimmige Orchester, die nur gelegentlich dissonante Töne hören. Wie das Gedächtnis funktioniert. Sich an die Kindheit zu erinnern, ist nicht wie das Abspielen einer originalgetreuen Aufnahme. Es ist ein rekonstruktiver Prozess, bei dem das Gehirn alte Spuren hervorkramt, mit aktuellen Emotionen mischt und durch neu gewonnene Informationen ergänzt. Darum können zwei Menschen, die dasselbe Ereignis erlebten, später völlig unterschiedliche Versionen erzählen und selbst ein und dieselbe Person kann das Geschehen im Lauf der Zeit mehrfach anders darstellen. Im Gehirn werden Informationen in verschiedenen Netzwerken gespeichert. Bestimmte Gruppen von Neuronen repräsentieren einzelne Aspekte einer Erfahrung, das Gesicht eines Freundes, seine Stimme, der Geruch der Umgebung. Beim Erinnern werden diese Gruppen reaktiviert. Doch jedes Hervorholen kann die synaptischen Verbindungen leicht verändern, wodurch sich Erinnerungen verformen. Man unterscheidet verschiedene Arten von Gedächtnis. Das Arbeits- oder Kurzzeitgedächtnis hält Informationen Sekunden- oder Minutenlang parat, etwa eine Telefonnummer. Das Langzeitgedächtnis wird wiederum in deklaratives Gedächtnis, Fakten, Namen, Ereignisse und nicht-deklaratives Fertigkeiten, Gewohnheiten, Konditionierungen unterteilt. Dabei spielen unterschiedliche Hirnregionen eine Rolle. So ist beispielsweise der Hippocampus wichtig für die Konsolidierung deklarativer Erinnerungen. Ein Mysterium ist, wie diese neuronalen Muster über viele Jahre stabil bleiben. Bekannt ist, dass synaptische Plastizität, Verstärkung oder Schwächung von Verbindungen entscheidend ist und gewisse Proteine die Dauerhaftigkeit dieser Spuren unterstützen. Doch das genaue Zusammenspiel, das Erinnerungen jahrzehntelang konservieren kann, ist noch nicht restlos geklärt. Das Vergessen ist ebenfalls ein essentieller Prozess und keineswegs nur ein Defekt. Wären alle Details für immer präsent, könnte unser Geist mit der Fülle an Informationen überfordert sein. In der Regel behalten wir emotional wichtige oder oft wiederholte Inhalte bei und lassen anderes verblassen. Diese Balance ist jedoch nicht immer optimal. Manchmal vergessen wir Wesentliches und manchmal speichern wir Ungenaues oder gar falsche Erinnerungen. Solche Gedächtnisfehler umfassen Phänomene wie Amnesien, Retrograd, bei der alte Erinnerungen verloren gehen, oder Anterograd, bei der es unmöglich ist, neue zu bilden, oder falsche Erinnerungen, die auf Suggestionen oder falsche Verknüpfungen zurückgehen. Experimente haben gezeigt, wie leicht Menschen überzeugt werden können, Erlebnisse gehabt zu haben, die nie passiert sind. Das hat erhebliche Auswirkungen, beispielsweise in Gerichtsverfahren. Die Forschung versucht, Möglichkeiten zu finden, die Gedächtnisleistung zu verbessern, von Lernstrategien wie Raumverteilung, Spaced Repetition, bis zu pharmakologischen Ansätzen, die Konsolidierungsprozesse beeinflussen. Doch ein Gedächtnis, das alles festhält, könnte psychisch belastend sein, insbesondere bei traumatischen Ereignissen. Die richtige Dosis. Vergessen scheint für die seelische Gesundheit wichtig zu sein. Heute erlaubt uns die moderne Bildgebung, das Gehirn während des Erinnerns zu beobachten. Man lernt mehr über die Architektur, doch es bleibt ein komplexes Rätsel, wie Milliarden von Neuronen all unsere Erfahrungen speichern und wieder hervorholen. Da unser persönliches Selbstbild eng mit unseren Erinnerungen verknüpft ist, formt unser Gedächtnis Identität und Zukunftsperspektive gleichermaßen. Gerade in seiner Unbeständigkeit zeigt es, wie formbar unsere eigene Lebensgeschichte ist. Der Ursprung des Lebens. Auf der Erde gibt es Millionen von Lebensformen, die alle offenbar von primitiven Organismen abstammen, die vor etwa 3,8 Milliarden Jahren auftauchten. Wie konnte ein einst toter Planet, voller Vulkanismus, zu einem Ort werden, der vor Lebewesen wimmelt? Bislang kennen wir keine endgültige Antwort, doch verschiedene Hypothesen reichen vom chemischen Ko-Ursuppe-Szenario bis zu heißen Quellen in der Tiefsee oder sogar einem Einschlag außerirdischer Moleküle. In diesem Zusammenhang ist das berühmte Miller-Urey-Experiment von 1952 bedeutsam. Mit einer angenommenen frühen Erdatmosphäre aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff sowie elektrischen Funken als Blitzsimulation konnten Aminosäuren erzeugt werden, die Bausteine der Proteine. Zwar entstanden daraus keine echten Zellen, doch es belegte, dass sie sich komplexe organische Moleküle spontan formen können. Der nächste Schritt wäre, dass bestimmte Moleküle, etwa RNA, sowohl genetische Informationen speichern, als auch Reaktionen beschleunigen konnten. Über einen langen Zeitraum hätten sich daraus erste Protozellen entwickelt, die sich mit Lipidmembranen umhüllten. Bis heute bleibt jedoch unklar, wie genau sich daraus selbstreplizierende, lebende Systeme bilden konnten. Ein vollständiger Nachweis im Labor steht noch aus. Eine andere Idee ist die Panspermie, wonach Leben von Meteoriten oder Kometen zur Erde gelangte. Manche Bakterien können extreme Bedingungen überstehen, doch ein Beleg, dass sie den kosmischen Flug wirklich überdauerten und hier heimisch wurden, fehlt. Zudem wäre damit das Ursprungsproblem nur verlagert. Wie ist das Leben dann dort entstanden? Eine weitere Spur sind hydrothermale Tiefseequellen. Dort tritt heißes, mineralreiches Wasser aus und viele Lebewesen betreiben Chemosynthese statt Photosynthese. Solche Gradienten könnten frühe biochemische Prozesse gefördert haben. Tatsächlich gibt es robuste Gemeinschaften um diese Quellen, was die Hypothese stärkt, dort könnte der Ursprung liegen. Wird je bewiesen, wie Leben tatsächlich entstand, könnte das unser Verständnis auch für außerirdisches Leben prägen. Entdeckt man klare Indizien, dass sich Leben leicht bildet, wären möglicherweise unzählige Planeten im Universum belebt. Findet man hingegen nie ein zweites Beispiel, bleibt die Erde ein einzigartiges Biotop. Nach der Entstehung der ersten Zellen übernahm die Evolution das Ruder. Mutation und natürliche Selektion schufen im Laufe der Zeit eine gewaltige Vielfalt. Von einzelligen Urlebewesen bis hin zu komplexen Organismen, die Land, Meer und Luft besiedeln. Somit bleibt die Entstehung des Lebens eine hochspannende Frage, die nicht nur unsere Vergangenheit erhellt, sondern auch in die Zukunft weist. Wo könnte es sonst noch Leben geben und unter welchen Bedingungen? Obwohl wir Fortschritte machen, ist das entscheidende Puzzleteil, wie sich aus toter Materie lebendige Zellen bilden konnten, noch immer ein wissenschaftliches Mysterium. Naturkonstanten. Das Universum folgt Gesetzen, die sich in bestimmten Konstanten ausdrücken. Die Lichtgeschwindigkeit, c, die Gravitationskonstante, g, Plancks Wirkungsquantum, h, die Elektronenladung, e und weitere. Sie zeigen sich bislang als unveränderlich. Erstaunlich ist, dass schon kleinste Änderungen mancher Werte vermutlich ein völlig anderes Universum hervorbringen würden, in dem etwa keine stabilen Atome oder Sterne entstehen könnten. Dieses präzise Feintuning sorgt bei vielen für Staunen. Das anthropische Prinzip wird herangezogen, um darauf hinzuweisen, dass wir nur deshalb ein Universum beobachten, in dem komplexe Strukturen und Leben möglich sind, weil wir existieren. Es erklärt nicht, warum gerade diese Werte gelten, stellt aber fest, dass unter ungeeigneten Bedingungen keine Beobachter hervortreten würden. Man spekuliert über das Multiversum, in dem es unendlich viele Universen mit unterschiedlichen Konstanten geben könnte. Insofern wären wir nur in einem der Gewinner-Universen, die Leben zulassen. Direkte Indizien für diese Multiversen gibt es freilich nicht. Deshalb bleibt es Theorie. Die konventionelle Physik misst und testet diese Konstanten ständig. Bislang zeigen sie sich überall gleich, sei es vor Milliarden Jahren oder in Milliarden Lichtjahren Entfernung. Dennoch ist nicht völlig ausgeschlossen, dass sie sich über extrem lange Zeit minimal verändern könnten. Teleskopdaten aus Quasarspektren und anderen Quellen deuten bisher aber nicht auf signifikante Abweichungen hin. Eine weitere Idee besagt, dass diese Konstanten vielleicht gar nicht wirklich fundamental sind. Möglicherweise ergeben sie sich aus einer noch umfassenderen Theorie, die wir noch nicht entdeckt haben, eine künftige Theorie von allem oder eine vereinheitlichte Quantengravitation könnte erklären, warum CG und Co. genau diese Werte annehmen. Die Präzision dieser Konstanten greift tief in Philosophie und Religion. Wer an ein intelligentes Design glaubt, sieht in der Feinabstimmung einen Hinweis auf einen Schöpfer. Andere verweisen auf die Vielfalt möglicher Universen. In einigen entsteht eben Bewusstsein. Nur dort stellt sich die Frage nach dem Warum so? Empirisch prüft man die Konstanz dieser Werte zum Beispiel anhand von Absorptionslinien in Galaxien. Schon kleine Änderungen in der Feinstrukturkonstante würden Spektren verschieben. Doch bis jetzt stimmen alle Messungen mit den gewohnten Werten überein, was darauf hindeutet, dass diese Gesetzmäßigkeiten tatsächlich sehr stabil sind. Nichtsdestotrotz stellt sich immer die Frage, warum genau diese Zahlen und keine anderen? Das bleibt eines der größten Rätsel der Kosmologie. Es erinnert daran, wie schon frühere, unumstößliche Wahrheiten durch neue Theorien relativiert wurden. Vielleicht werden wir eines Tages verstehen, wie sie zusammenhängen oder lernen, dass wir sie neu denken müssen. Vorerst aber stützen diese Konstanten unsere gegenwärtige Physik. Sie sind das Fundament unserer Gleichungen, auf denen wir Teilchenkollisionen bis zu Sternenbewegungen berechnen. Ihre rätselhafte Herkunft zeigt, dass uns trotz beachtlicher Erfolge zentrale Puzzleteile fehlen. Offenkundig gestattet das Universum, dass wir viel entdecken. Manche seiner Gründe behält es aber womöglich auch dauerhaft für sich.